Wir stehen in Offenbarung 21, Vers 15. Und der, der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, damit er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern. Wir hatten gesehen, dass ab Vers 9 die Stadt beschrieben wird, die gleichzeitig die Braut ist, das heißt die Versammlung. Und es geht dabei um die Zeit des tausendjährigen Reiches, wo die Versammlung oder Gemeinde sozusagen die himmlische Regierungszentrale bilden wird von dem Friedensreich des Herrn Jesus. Und jetzt heißt es weiter in der Beschreibung dieser Stadt, dass da jemand war, der ein goldenes Rohr hatte und das Ziel war, die Stadt zu messen. Und das ist ein weiterer Charakterzug der Versammlung. Was hier gezeigt wird, ist ja, dass alles einem bestimmten Maß entsprechen muss. Und das goldene Rohr deutet darauf hin, es geht dabei um die Herrlichkeit und Gerechtigkeit Gottes. Das spricht für sich, das Symbol. In der Versammlung soll alles Gottes Gedanken entsprechen. Es soll an seiner Herrlichkeit und an seiner Gerechtigkeit gemessen werden. Auch die Tore und die Mauern sollten gemessen werden. Wir haben über die Bedeutung der Mauer und der Tore im letzten Video gesprochen. Also jetzt nur die Fußnote dazu. Alles, was mit diesen Elementen zusammenhängt, soll genau nach den Gedanken Gottes umgesetzt werden, nach seiner Herrlichkeit. Dann wird das so sein. Gott möchte, dass es heute auch so ist. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Wir haben also ein Quadrat zunächst mal. Und das zeigt, dass es eine gewisse Ausgewogenheit der Proportionen gibt. Man könnte sagen, es ist im Zweidimensionalen jetzt erstmal das Perfekteste, was es gibt im Endlichen, also nicht ein Kreis, sondern ein Quadrat, vollkommene Ausgewogenheit. Aber wir werden merken, es ist sogar dreidimensional. Es heißt hier, er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien und dann heißt es anschließend, ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Es ist also nicht nur ein Quadrat, sondern sogar ein Würfel. Dieser Würfel hat ganz enorme Ausmaße. Hier steht 12.000 Stadien. Ich habe am Ende der Bibel hier eine Tabelle mit Längenmaßen. Da ist die Stadie angegeben mit 185 Metern. Wenn man das einmal ausrechnet, kommt man auf etwa 2.200 Kilometer Seitenlänge. Das heißt also von hier, wir nehmen gerade auf in Wuppertal, wäre das etwa bis an die nordafrikanische Küste. Das wäre eine Seitenlänge. Und dann müsste man das als Quadrat bzw. sogar als Würfel nehmen. Und dann merkt man, das sind immense Ausmaße. Und man merkt auch, es ist offensichtlich symbolische Sprache. Ich denke, beides hat eine Bedeutung. Die Größe der Stadt weist einfach darauf hin, ja, was für ein wichtiges Thema Versammlung ist in den Gedanken Gottes. Und ich glaube, dass die Würfelform auch darauf hinweist, dass es wirklich um eine Perfektion geht, sozusagen die höchste Perfektion, die erreichbar ist im Endlichen. Eben keine Kugel, sondern ein Würfel. Das passt auch wieder gut zu dem Thema tausendjähriges Reich. Wir sind noch im Endlichen, noch nicht in der Ewigkeit. Aber so wird diese Stadt vorgestellt. Ich denke nicht, dass man sich das buchstäblich so vorstellen sollte als Riesenwürfel. Aber die Symbole zählen. Und wir merken ja auch, es sind immer wieder symbolische Zahlen. Hier die 12.000 und im nächsten Vers die 144. Also immer wieder taucht die Zahl 12 auf, die eben von der vollkommenen Verwaltung Gottes spricht. Erst wird sie hier durch den Faktor 1000 verstärkt. Und dann bei der 144 haben wir natürlich 12 im Quadrat. Also sozusagen, man könnte sagen, die Sichtbarmachung der vollkommenen Verwaltung Gottes. Ja, bei diesen 144, da geht es übrigens jetzt um Ellen, nicht um Stadien, und es ist das Maß der Mauer. Er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschen Maß, das ist eines Engels. Die Mauer ist natürlich jetzt verhältnismäßig sehr klein. Es steht nicht dabei, ob die Höhe gemeint ist oder die Dicke der Mauer, wie dem auch sei. Ich denke, das alles zeigt, es geht um die Symbolik. Es geht darum, ja, Mauer spricht von dem Gedanken der Absonderung, das haben wir gesehen. Und es geht darum, dass auch hier der Gedanke der Regierung zum Tragen kommt. Stichwort 12 mal 12. Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis. Das ist sehr interessant. Wir hatten schon gesehen, als wir Vers 11 besprochen haben, dass Jaspis wohl der Diamant ist und von der Herrlichkeit Gottes spricht. Und das ist interessant jetzt, dass die Mauer ebenfalls aus Jaspisstein besteht. Auch schwer vorstellbar für uns. Eine große Mauer wird gebaut und aus Edelstein, aus Diamant. Aber der Gedanke ist doch, es liegt an der Herrlichkeit Gottes, dass eine Trennung gemacht wird zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Und je mehr wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus vor Augen haben, desto mehr werden wir auch heute bemüht sein, ja, uns von dem zu distanzieren, das herauszuhalten, was die Herrlichkeit des Herrn Jesus angreift. Sei es durch Lehren oder sei es durch moralische Dinge, durch Praxis. Die Mauer war aus Jaspis. Und jetzt heißt es in Vers 18, und die Stadt war reines Gold gleich reinem Glas. Auch das gibt es nicht im Natürlichen. Glas ist transparent, Gold ist gar nicht transparent, aber die Symbolik ist sehr schön. Das Gold spricht, wie gesagt, von der Herrlichkeit Gottes, insbesondere der Gerechtigkeit Gottes, und das wird diese Stadt charakterisieren. Das Glas zeigt eben diesen Gedanken der Transparenz. Es wird nichts verborgen sein und diese beiden werden im Einklang sein. Man könnte sagen, es wird keinen Schatten geworfen, es wird keine dunklen Ecken geben, es wird nichts versteckt werden, verheimlicht werden, sondern alles ist offen und transparent und alles entspricht dieser Gerechtigkeit Gottes. Und dann kommen wir zu den Grundlagen der Mauer. Ab Vers 19 heißt es, die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Die Grundlagen waren ja schon erwähnt worden in Vers 14, verbunden mit den 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Jetzt heißt es, dass jede Grundlage geschmückt wird mit kostbaren Steinen. Und vielleicht können wir daran denken, weil es ja auch bei der himmlischen Stadt um die Gläubigen geht, also die Gläubigen, die die Versammlung bilden. Gott bringt sie in Verbindung mit diesem Gedanken der Edelsteine. Edelsteine geben ja an sich selbst kein Licht, aber sie sind oft wunderschön in verschiedenen Farben, werden wir gleich sehen. Und das bedeutet ja, sie reflektieren einen Teil des Lichtes. Und so sieht Gott die Gläubigen. Jeder Gläubige hat die Aufgabe, etwas zu zeigen von dem Licht, von der Herrlichkeit, von der Schönheit des Herrn Jesus. Wir haben jetzt eine Liste hier von 12 Steinen. Und es ist nicht ganz leicht, diese Steine zu deuten. Haben wir im vorigen Video erwähnt, dass sich manchmal die Bezeichnung verschiedener Edelsteine geändert hat im Laufe der Zeit. Der sicherste Schlüssel ist vielleicht die sprachliche Bedeutung, die uns hilft bei einigen Steinen. Ich maße mir auch nicht an, jeden Stein hier restlos und sicher erklären zu können, aber einige Hinweise möchte ich geben. Einige Punkte liegen doch etwas auf der Hand. Über den ersten, nämlich den Jaspisstein, hatten wir schon gesprochen. Diamant, Herrlichkeit Gottes. Zweitens heißt es in Vers 19, Saphir. Da haben wir eine Erklärung in der Bibel selbst. Wenn wir ins zweite Buch Mose gehen, Kapitel 24, da ist die Rede davon, dass Mose und Aaron, Nadab und Abihu und die 70 Ältesten Israels hinaufstiegen. Und dann heißt es, Vers 10, sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten. Und jetzt kommt's, und wie der Himmel selbst an Klarheit. Deshalb können wir den Saphir vielleicht verbinden mit der Farbe Blau und mit dem Himmel. Und das ist eine Sache, die die Versammlung, die die Gläubigen zeigen sollen, die himmlische Herkunft des Herrn Jesus und auch die himmlische Berufung. Dann heißt es drittens, der dritte war Chalcedon. Und dieser Name ist abgeleitet von dem Wort für Kupfer. Kupfer hat eine große Bedeutung in der Bibel. Und es fällt auf, dass verschiedene Dinge, die aus Kupfer angefertigt wurden, zu tun haben, ja, man kann sagen, mit der Herrlichkeit Gottes, aber eben nicht so sehr seine wesensmäßige Herrlichkeit, sondern wie seine Herrlichkeit sich erweist im Gericht. Beispiel 1 wäre der Kupferaltar. Da geht es natürlich um die Opfer, da geht es um Feuer, da geht es darum, dass Gott sozusagen ein verzehrendes Feuer ist und die Sünde schonungslos richtet. Wir könnten auch an das kupferne Waschbecken denken oder an die kupferne Schlange. Immer wieder taucht Kupfer auf in diesem Sinn. Und ich meine, das passt auch sehr gut zu dieser Stadt. Die Erlösten, die diese Stadt bilden, das sind Leute, die etwas wissen davon, was der Herr Jesus gelitten hat am Kreuz für die Sünde. Dann heißt es der vierte Smaragd. Den Smaragd hatten wir schon besprochen in Kapitel 4, ich glaube Vers 3. Da war die Rede von dem Thron, umgeben von einem Regenbogen ringsum. Und dann hieß es ja merkwürdigerweise, der Regenbogen war wie ein Smaragd. Der Smaragd ist grün. Ein Regenbogen ist ja normalerweise nicht grün. Aber wir haben darüber gesprochen. In der Farbe grün liegt eben dieser Gedanke, ja, Gott macht eine Verheißung, dass es eine Wiederherstellung gibt, dass die Schöpfung, die zu großen Teilen zu einer Wüste verkommen ist, dass sie wieder blühen und wieder grün wird. Petrus nennt das in Apostelgeschichte 3 sehr treffend die Zeiten der Wiederherstellung. Ich glaube, Vers 24. Das ist ja genau die Zeit des tausendjährigen Reiches. Und auch das wird hier gesehen, der Smaragd. Dann kommen zwei Steine, die ich mal zusammennehmen möchte, der fünfte und sechste, nämlich Sardonyx und Sardis. Ich fange mal mit dem Sardis an. Ein roter Stein, man könnte sagen ein blutroter Stein, der eben daran erinnert, dass das Blut des Herrn Jesus geflossen ist, dass er sein Leben gegeben hat. Und auch das kennzeichnet die Gläubigen, die diese Stadt bilden. Sie kennen den Erlöser, sie kennen etwas von dem Wert seines Blutes. Sardonyx, also der fünfte Stein, hängt damit zusammen. Onyx bedeutet wohl so viel wie Fingernagel. Und wenn man das verbindet, dann kann man daran denken, dass der Herr Jesus als Sohn des Menschen eben, ja, das ist ja diese menschliche Farbe, dass er gelitten hat, dass er sein Leben gegeben hat. Dann heißt es, die siebte ist Chrysolith oder Goldstein. Da kann man daran denken, dass die Gläubigen auch dieses Privileg haben, dieses Vorrecht haben, etwas zu zeigen von dem Gold, von der Herrlichkeit Gottes, von der Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm, in Christus. 2. Korinther 5, Vers 21. Dann ist die Rede von Beryl und das bedeutet wohl so viel wie Marineblau, also das Meerblau. Es ist nicht ganz so einfach zu deuten. Das Meer wird ja in der Bibel verbunden. Wir haben das auch gesehen in Kapitel 17. Das Wasser wurde verbunden mit den Nationen, die immer in Bewegung sind. Und in Jesaja 57 heißt es, dass es sozusagen, dass das Meer diese Unreinheit hervorbringt. Also Unruhe und Unreinheit. Wenn man natürlich von einem gewissen Abstand aus herunterblickt auf einen Ozean, dann sieht es aus wie eine Glasplatte. Wie dem auch sei, jedenfalls können wir sagen, dass die Zeit der Unruhe und Unreinheit vorbei sein wird und dass es sich hier um Leute handelt, die etwas kennengelernt haben von der Ruhe, die nur der Herr Jesus gibt. Ich denke an Matthäus 11, ich glaube Vers 28, ich will euch Ruhe geben. Oder auch daran, dass wie Hebräer 4 das sagt, die Ruhe noch aufbewahrt ist für das Volk Gottes. Dann Topas, auch nicht ganz leicht. Ich habe mir sagen lassen, es geht von der Wortbedeutung her um einen Suchenden. Und wir können einmal daran denken, dass der Herr Jesus gesucht hat, dass er uns gesucht hat und gefunden hat. Aber wir können auch daran denken, dass wir aus Gnade ihn gefunden haben. Wie es heißt in Johannes 1, wir haben den Messias gefunden. Dann die zehnte, Chrysopras. Ähnlich wie bei dem Chrysolith, also dem Goldstein, steckt auch hier das Wort Gold darin. Die zweite Hälfte des Wortes heißt wohl so viel wie Lauch. Und Lauch kommt öfter vor in der Bibel oder eben auch Knoblauch und steht in Verbindung mit Ägypten. Vielleicht, ich möchte hier ganz vorsichtig sein, aber vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass die Gläubigen, die diese Stadt bilden, sozusagen ihre Wurzeln oder ihre Vergangenheit in Ägypten haben, aber dass sie solche geworden sind, die die göttliche Gerechtigkeit bekommen haben. Wie gesagt, das sind nur vorsichtige Vorschläge oder Hinweise. Und wenn es da weitere Gedanken zu gibt, dann schreibt ihr bitte gerne auch in die Kommentare. Zwei fehlen noch, und zwar am Ende von Vers 20 ist die Rede einmal von Hyazinth und dann von Amethyst. Bei Hyazinth, da erinnert uns ja der Name schon, das ist auch wohl die Bedeutung, an eine schöne Blume, die Hyazinthe. Und Blumen oder Blüten haben ja eine Bedeutung in der Bibel. Ich denke besonders an 4. Mose 17, wo die Rede ist von dem Stab Aarons. Die Stäbe waren in die Gegenwart Gottes gelegt worden und der Stab Aarons hatte gesprosst und er hatte Blüten getrieben, Mandelblüten. Und das ist ja bekanntlich ein Bild davon, dass der Herr Jesus im Tod war, dass er aber auferstanden ist und dass er lebt. Davon sprechen diese Mandelblüten. Sozusagen der Hohepriester, der ewig lebt für uns. Und auch das kennzeichnet die Gläubigen, die diese Versammlung bilden. Sie kennen den Auferstandenen. Das letzte ist dann der Amethyst, eine etwas merkwürdige Wortbedeutung, also die Verneinung von betrunken, unbetrunken. Vielleicht kann man bei diesem Stein daran denken, dass der Herr Jesus den ganzen Preis gezahlt hat, und zwar ohne irgendeinen mildernden Umstand. Als man ihm diesen Betäubungstrank angeboten hat, am Anfang der Kreuzigung, da steht, und er wollte es nicht nehmen. Er war bereit, den ganzen Schmerz zu ertragen und zu fühlen. Erst am Ende, gerade bevor er dann ausgerufen hat, es ist vollbracht, erst da hat er den Essig genommen, damit die Prophezeiung aus Psalm 69 erfüllt wurde. Was für ein wunderbarer Herr, der am Kreuz alles auf sich genommen hat, alles erduldet hat und dann in den Tod gegangen ist und auferstanden ist, damit das, was uns jetzt hier beschäftigt, zustande kommen konnte, nämlich dass es Gläubige gibt, ihrem Ursprung nach ohne Wert, aber in Gottes Augen zu Edelsteinen geworden, die etwas zeigen von den Schönheiten des Herrn Jesus. Eine abschließende Bemerkung noch. Manche werden sich erinnern, dass es in der Beschreibung der Kleidung des Hohen Priesters in 2. Mose 28 darum geht, dass der Hohe Priester ein Brustschild tragen sollte. Auf diesem Brustschild sollten 12 Steine sein für die Stämme Israels. Übrigens auch ein Hinweis darauf, dass Edelsteine von Gläubigen sprechen. Aber wenn man das vergleicht, merkt man, es gibt da zwar viele Parallelen, ist eine sehr ähnliche Liste von Steinen, aber in 2. Mose 28 steht der Jaspisstein ganz am Schluss. Während hier, wenn es um die Versammlung geht, steht der Jaspisstein am Anfang. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gott es so führt, dass die Geschichte Israels schließlich in der Herrlichkeit enden wird. Während es bei der Versammlung genau umgekehrt ist, ihre Geschichte beginnt sogar in der Herrlichkeit, nämlich damit, dass der Jesus auferstanden ist und zu Rechten Gottes ist in der Herrlichkeit. Wunderbare Hinweise in all diesen Details im Blick auf das, was Gott einmal bewirken wird, wenn im tausendjährigen Reich der Herr Jesus die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt.